Willkommen zum New Work Chat Podcast von meinem Vater.
Heute mit Karin Burger. Viel Spaß!
Und damit moin und willkommen zu meinem Podcast New Work Chat. Freue mich sehr, dass Karin heute da ist. Schöne Grüße aus Rostock von der Ostseeküste.
Dankeschön. Ich grüße zurück aus München.
Schön, dass du da bist, Karin. Ich bin vorgestern aus dem Urlaub wiedergekommen, aus dem Familienurlaub. Der hat ja nicht nur mit Erholung zu tun, so ein Familienurlaub, aber es passiert sehr viel. Da kann ich dir gleich mal eine Story erzählen, da ist nämlich auch was sehr Verrücktes passiert. Aber wie ist es bei dir? Warst du schon im Urlaub? Gehst du noch in den Urlaub? Machst du gar keinen Urlaub? Arbeitest du den Sommer durch? Wie ist die Lage?
Also ich hoffe, dass man es mir ein bisschen anspürt. Ich bin completely relaxed. Ich war jetzt 2 Wochen mit meinem sehr geliebten Ehemann in Skandinavien. Wir sind von Helsinki mit dem Schiff nach Stockholm, von dem Stockholm mit dem Schiff nach Tallinn. Und ich habe 3 Länder kennengelernt, wo ich nicht sagen könnte, in welches ich lieber fahren will. Und das war ganz toll. Und ich bin sehr dankbar über das Leben, das wir führen können, weil wir, was ich sehr gerne tue, im Urlaub mit sehr vielen jungen Leuten gesprochen haben. Und wenn du eine Grenze zu Russland hast gerade und die Brücke nach Russland mit Betonpfeilern versehen wird, weil du nicht weißt, ob du als Nächster dran bist und alle auf gepackten Koffern sitzen in diesem schönen Estland, dann komme ich zurück sehr erholt und sehr glücklich, aber auch sehr dankbar, dass wir hier nicht auf gepackten Koffern sitzen müssen.
Ja, das sind bewegende Zeiten. Man kann es ja auch aktuell gerade in den Nachrichten stündlich verfolgen, welche neuen Updates es gibt. Ich habe auch viele Freunde, die schon in Estland waren. Die sind ja auch ein Vorreiterland, was Digitalisierung angeht. Ne? Habt ihr davon auch einiges gesehen?
Ja, na klar. Du gehst in die Straßenbahn, hältst deine Kreditkarte einmal dran, dann kriegst du eine Testüberweisung von 1 Euro, beziehungsweise sie ziehen dir 1 Euro ab und dann, dann fährst du Straßenbahn und brauchst weder App noch sonst was.
Schön, dass du heute da bist. Wir wollen heute mal dich kennenlernen, in deine Story schauen, was ihr auch mit der Agentur macht. Und es gibt hier eine schöne Einstiegsfrage. Meine mittlere Tochter Mathilda, die spricht nämlich hier das Intro ein und dich auch mal bitten, ihr zu erklären, was du eigentlich so tust.
Was ich so tue? Welchen Hut hätten Sie denn gern, kann ich da fragen. Also ganz aktuell, ich habe gerade heute ein großes Interview gegeben an den Tagesanzeiger der Schweiz. Ich bin Autorin der Werbehexen. Das ist, man sagt in der Branche inzwischen, ein Longseller, ein Kinderbuch, wo es um Konsum und Werbung geht. Und in Wahrheit geht es mal in allem, was ich tue, um das Thema Selbstwirksamkeit. Weil mit diesem Kinderbuch helfe ich Familien, gemeinsam rauszufinden, welche Werte haben wir denn, wenn wir konsumieren, wenn wir einkaufen gehen, was wollen wir eigentlich, was brauchen wir, was von den vielen Angeboten, die uns um die Ohren fliegen, welches nehmen wir an und wo haben wir gar keine Lust drauf, ist mal ein Hut, die Kinderbuchautorin. Aber dann habe ich seit 25 Jahren eine Agentur für Vortragsredner, Moderatoren und Künstler und ich sage immer, ich umgebe mich mit Klugheit und Schönheit und habe gelernt, gut zuzuhören und den vielen, vielen Kunden, mit dem ich in diesem Vierteljahrhundert schon die großartigsten Events machen durfte, dabei zu helfen, das auf die Bühne zu bringen, was die Gäste brauchen. Und das ist das, was ich seit fast 25 Jahren tue und liebe es total und merke gar nicht, wenn ich arbeite.
Was würdest du dann sagen, was sollten wir dann unseren Kindern heute mitgeben, die noch ihre Karriere vor sich haben?
Also ich sag meinen Söhnen, ich habe 2, der eine ist 15 und ist gerade 1 Jahr in Neuseeland. Da hört man ja vielleicht auch schon ein bisschen raus, wie ich meine Kinder erziehe, nämlich zu absoluter Selbstständigkeit. Und der Große ist 21 und wird Lehrer, der studiert in Hamburg. Vielleicht kann ich dazu eine kleine Geschichte erzählen. Als mein großer Sohn angefangen hat zu studieren, hatte er sich für Volkswirtschaft eingeschrieben, weil er eigentlich Psychologie studieren wollte, aber da braucht man einen ganz hohen Numerus Clausus und er hat ein sehr gutes Abi, aber da hat es knapp nicht gereicht und dann hat er sehr konsequent und gut VWL studiert in Hamburg und dann war es 3 Wochen vor den Prüfungen und dann hat er gesagt, Mami, ich kann das alles, ich kann auch Mathe, ich kann das alles machen, aber ich mag es nicht. Und dann habe ich gesagt, hör sofort auf damit. Du musst jetzt nicht, weil du von uns Unterhalt kriegst, irgendwas machen, was nicht aus deinem Herzen fließt. Und ich glaube, was man den Kindern heute mitgeben kann oder darf, ist erstmal nicht so tun, als wäre die Welt nicht kompliziert. Und sie dazu zu ermuntern, wirklich auf ihre innere Stimme zu hören, wenn sie keine haben, sich mit Freunden und Menschen zu umgeben, die sie lieben. Und sich ausschließlich mit Menschen zu umgeben, die wohlwollend sind. Und wenn man das tut und jemanden an der Seite hat, der wie mein Mann bei mir immer pro Karin ist, Ich glaube, dass das schon eine ganz gute Message ist. Umgeb dich mit Menschen, die für dich da sind und die anrufen einfach, um dich zu fragen, wie es dir geht und nicht, was kann ich für dich tun? Menschen ohne Agenda. Und dann kann man auch im Berufsleben sich mit Leuten umgeben, die gemeinsam mit einem an demselben Strang ziehen. Und ich glaube, das ist so eine ganz wichtige Nachricht an die Kinder. Such dir aus, mit wem du deine Lebenszeit verbringst.
Also echtes Teamwork sozusagen. Da kommen wir nachher ja auch nochmal drauf, wie das bei euch in der Praxis aussieht. Vielleicht kannst du uns mal so einen Einblick in deine Geschichte geben. Kannst du dich noch erinnern an deinen ersten Job?
Na klar. Ich habe mit 12 mit 12 Jahren war ich die Tochter meines Stiefvaters, der Jochen von dem Knesewerk, war bei der Firma Schott Zwiesel im Bayerischen Wald, wo ich einen Teil meiner Jugend verbracht habe. Und ich habe meinen ersten Schülerjob gehabt mit 12 oder 13 bei der Firma Schott und habe in den Ferien, das nannte man damals, Inventur gemacht und habe Schachteln und Zähler, Gläser gezählt. Das war mein erster Job tatsächlich. Und habe dann auch zu Hause immer, es gab Familienarbeit, die ist selbstverständlich, aber es gab dann auch Arbeiten, wo wir bezahlt wurden mit 3-4 Mark die Stunde. Und ich sage mal, der erste Job, sag mal, was du unter Job verstehst, weil das war mit 12, ja?
Das ist eine gute Frage, ne? Also etwas, was du getan hast, wofür du Geld bekommen hast, vielleicht ist das ein Job.
Ja, naja, als Schülerin und Studentin habe ich bei der Firma Meister in München gearbeitet. Die haben damals, Ludwig Meister hießen die, Kugellager und Hydraulikprodukte verkauft. Und da habe ich auch in der Ablage in den Ferien viel für die Buchhaltung getan. Und da hatte ich richtig schon meinen ersten Arbeitsvertrag, da war ich 16.
Ich habe ja, als ich so alt war, im Sommer immer in der Eisdiele gearbeitet und in der Eisproduktion. Das ist also ein Familienbetrieb gewesen, gibt es auch immer noch bei uns hier in Warnemünde, also direkt in Strandnähe. Und da fegte dann der alte Chef, der natürlich schon im Ruhestand war, aber trotzdem jeden Tag noch da war, der fegte dann immer um mich herum und gab mir dann mit auf den Weg, was ich wie zu tun hatte. Also das war für mich aber natürlich interessant, nicht nur zu erlernen, wie man Eis macht, sondern überhaupt zu lernen, wie so eine auch ein Teamwork funktioniert und worauf es eigentlich auch bei Arbeiten ankommt, nämlich dass man pünktlich da ist, ne, dass man gewisse Pflichten auch einfach erfüllt und man lernt ja dann auch schon mal so ein paar Dinge, die man in der Schule vielleicht nicht lernt.
Absolut. Also ich bin eine große Verfechterin dafür, dass die Kinder möglichst früh solche Erfahrungen sammeln und auch ihr eigenes Geld verdienen, egal wie viel die Eltern haben. Es gibt ja dieses schöne Lied, God bless the child that got its own. Und ich bin selber nicht mit Eltern sozusagen aufgewachsen, wo viel jetzt weitergegeben werden kann. Und ich glaube einfach, egal was das Elternhaus an Geld hat, dass es unglaublich wertvoll ist, wenn man lernt, seine eigenen Kröten zu verdienen und dass es viel schöner ist, zu arbeiten und sich dann für 200 Euro ein paar Stiefel zu kaufen, als die einfach nur geschenkt zu kriegen. Deswegen, also ist das für mich in der Kindererziehung immer schon wichtig gewesen, zu sagen, okay, was ist das Budget, wo kommt das Geld her, was willst du und so weiter, dass man da wirklich in einen sehr intensiven Dialog geht. Und bei den ersten Jobs als Studenten, mein großer Sohn hat angefangen, ich glaube, das erste war für ein befreundetes Orchester, dessen Vorstand ich war. Die Taschenphilharmonie hat der Laurenz in München Flyer ausgeteilt und ist für die Konzerte halt zu Hotels und Läden und so. Und so hat der München kennengelernt, weil der ist mit dem Fahrrad rum und hat sich oft grausam verfahren, aber der weiß, der könnte jetzt Taxifahrer werden, auch ohne Navi. Aber der hat München mit dem Fahrrad wirklich erobert und dann der nächste Job war im Getränkemarkt. Da hat er dann auch gemerkt, aha, wann kriege ich Trinkgeld, wann nicht und wer gibt Trinkgeld und wer von den Kunden, die da kommen, ist großzügig und wer ist freundlich, wer ist arrogant. Also das war eine tolle Lehre für ihn und ich habe solche Jobs en masse gemacht als junge Frau, also bis zum Studium und auch danach. Ich habe immer gejobbt.
Und man lernt ja dann auch was über Selbstwirksamkeit, da kommen wir nachher ja auch nochmal drauf. Natürlich nicht nur bei Jobs, sondern auch bei Hobbys. Also ich denke zum Beispiel auch an unsere mittlere Tochter, die, also wenn es nach ihr ginge, würde sie 5 Hobbys verfolgen. Also ne, sie war reiten, spielt Querflöte, ist beim Cheerleading, beim Basketballverein und möchte am liebsten auch noch in den Turnverein, wo wir schon sagen, das wird jetzt zu viel, achte mal darauf, dass du das alles unter einen Hut bekommst. Aber sie macht natürlich dadurch auch Fortschritte, hat Spaß und merkt, sie kriegt dann auch, feiert auch kleine Erfolge. Und das ist natürlich das Tolle, wenn Kinder irgendwie dann auch Selbstwirksamkeit spüren und so Erfahrungen machen. Was wolltest du denn eigentlich werden?
Ich wollte, das weiß ich ganz genau. Eine Zeit lang wollte ich Maskenbildnerin werden, weil ich als junges Mädchen oft mich einfach in München ins Café gesetzt habe und Leute geschminkt hat um die Faschingszeit und die waren so begeistert. Und dann dachte ich eine Zeit lang, Maskenbildnerin wäre toll, habe aber dann gelernt, dass man da ganz viel Perücken knüpfen muss, dann habe ich das wieder gelassen. Geduld habe ich nicht. Ich liebe alles, was, wo ich spontan kreativ sein kann. Und ein Menschen schminken ist ja sich auf den einlassen, schauen, wie der ausschaut und so. Der nächste Wunsch war Redakteurin bei der Sendung mit der Maus. Das fand ich immer ganz toll und habe dadurch eigentlich, wenn ich heute drüber nachdenke, schon damals geahnt, dass es mir leicht fällt, Dinge gut zu erklären und Zusammenhänge zu verstehen. Und das ist etwas, was ich heute den ganzen Tag auch in meiner Arbeit als Chefin einer Redneragentur tue. Ich muss ja im Stundentakt verschiedenste Branchen verstehen, Kunden verstehen, deren Firmenkonzept verstehen, alles verstehen, was da gerade zwickt. Und wir haben ja oft oder eigentlich immer Aufgaben zu lösen. Das ist ja nie einfach nur Spaß. Die Zeiten sind wirklich vorbei. Ich habe vor 15 Jahren ganz viel Entertainment gebucht. Jetzt ist alles nur noch, wir brauchen Relevanz und Substanz. Und das macht mir sehr viel Spaß. Aber das zahlt so auf diesen ersten Kinderwunsch ein, Redakteurin bei der Sendung mit der Maus zu werden. Und dann gibt es noch eine ganz süße Geschichte. Da hat mich der Gerrit Danz, einer unserer großen Hochkaräter, drauf gebracht. Ich bin als junges Mädchen in München so mit 13, 14 in den Ferien immer in der Fußgängerzone, man würde vielleicht sagen rumgelungert, stimmt aber nicht, weil ich habe die Nähe der Straßenmusiker gesucht und habe da ganz tolle Erlebnisse, weil da sind ja hochtalentierte Leute dabei und irgendwann, wenn du da öfter dabei bist, dann wissen, aha, die ist ja immer noch da und dann fing ich an, mich mit denen anzufreunden. Ich war halt so 13, 14, 15 und die waren 18, 19, 20, so, ja. Und bin dann für die mit dem Hut rum. Und dann hat der Erste mir davon ein paar Münzen geschenkt. Und dann hat der Gerrit letztens zu mir gesagt, ich habe das mal als Geschichte auf LinkedIn geschrieben, weil es irgendwie ja ganz schön ist. Und dann schrieb er, dann hast du ja damals schon das Gleiche gemacht wie heute. Ja, wir spielen Gitarre und du kriegst ein Stück aus dem Hut. Und so ist es ja. Ja, wenn ich Redner vermittle, dann was weiß ich, kriegen wir 15, 20.000 Euro und davon kriege ich ein Stück ab. Also habe ich eigentlich in der Fußgängerzone mit 13, 14 schon das Gleiche gemacht wie dann später jetzt. Als Agentin, wenn du so willst.
Schöne Geschichte. Wie bist du es denn angegangen? Wie hast du deinen Weg gesucht oder dann auch gefunden später?
Ich habe ein Wort gelernt von einem meiner besten Freunde, der leider vor ein paar Jahren gestorben ist. Viele in der Branche kennen ihn noch, der Nikolai de Coudre. Und der Nikolai hat mir das Wort Serendipity beigebracht. Das kennst du. Magst du es kurz erklären? Sollen wir es definieren? Oder lassen wir unser Publikum nachschauen, was es heißt?
Erzähl doch gern mal, was du darüber gelernt hast. Ich lese gerade ein Buch darüber, zufälligerweise.
Siehste, also ich verstehe es so, dass ich durch die Welt laufe und unerwartet tolle Chancen ergreife, von denen ich gar nicht wusste, dass sie überhaupt auf mich zukommen. Also sozusagen ein Chancenergreifer. Und ich finde Dinge, die ich brauche, von denen ich gar nicht gewusst habe, dass ich sie suche. Und das ist eigentlich eine gute Beschreibung für die Art, wie ich mein Leben steuere. Ich bin unglaublich offen und neugierig und schnapp einfach jede Chance, die sich mir bietet und aus der einen wird was und aus der anderen nichts. Deswegen gab es nie einen großen Businessplan, den machen wir jetzt, aber vor 25 Jahren bin ich einmal in einer tollen Vortragsreihe gelandet und habe gelernt, dass Vortragsredner ein Beruf ist und aus diesem ersten Erlebnis heraus ist dann peu à peu die Zusammenarbeit mit verschiedenen Rednern entstanden, einfach weil ich Angebote annehmen. Und der Erste, der auf mich zugekommen ist und gesagt hat, magst du für mich arbeiten, war der Gregor Staub. Der war vor 25 Jahren einer der ganz Großen im Markt, war einer der herausragenden Vortragsredner mit seinem Konzept auch. Und dann habe ich mit dem Gregor, also der ist jetzt lange Strecken seiner Zeit in Thailand, deswegen macht er nicht mehr so viel, aber wir hatten so 15 Jahre, wo wir im Jahr 150 bis 200 Events zusammen gemacht haben und ich habe seine Bücher geschrieben, seine Website, seine Produkte entwickelt. Aber so ging das los. Ich bin in einer Vortragsreihe, lerne einen Redner kennen und aus Versehen, schwupps, 25 Jahre später habe ich eine erfolgreiche Redneragentur. Aber so ist mein Leben. Ich schnappe Chancen.
Ja, ich lese gerade das Buch von Christian Busch, heißt der. Den werde ich ja auch bald noch im Podcast interviewen dürfen. Und da geht es, Erfolgsfaktor Zufall heißt es in der deutschen Übersetzung. Und er sagt, du musst schauen, dass du die Punkte erkennst und dann verbindest und dann natürlich was draus machst. Also es hat natürlich damit zu tun, eine gewisse Linse oder eine gewisse Brille aufzusetzen, durch die man erstmal die Welt auf eine Art sieht. Und dann muss man natürlich aber auch die Gelegenheit beim Shop verpacken. und nicht darauf warten, dass irgendwas mal irgendwie passiert, sondern rausgehen, ne? Go out where luck can find you, ist so ein Spruch, den ich auch mal gehört habe und ganz schön fand. Lass uns doch gerne nochmal in deine Unternehmung reinschauen. Du hast schon so ein bisschen angedeutet, das hat sich dann auch entwickelt oder du hast es entwickelt in den Jahren und Jahrzehnten. Was hat dir geholfen oder wer hat dir geholfen, dieses Unternehmen groß zu machen, neben dieser Einstellung, die du schon beschrieben hast?
Ja, also diese Haltung. Ich habe angefangen, für den Gregor Staub zu arbeiten und habe erstmal sein Buch neu geschrieben. Und das muss man wissen, ich hatte mich selbstständig, war einige Jahre auch angestellt in verschiedenen großen Unternehmen. Angefangen habe ich bei der Passauer Neuen Presse, Verlagswesen. Das war der erste Anbieter für Internetzugänge im Bayerischen Wald. Da war ich nicht so lang. Dann habe ich gewechselt, weil es eine tolle Chance gab, bei Kermi in Plattling, Heizkörper, Duschkabinen, war da knapp 3 Jahre im Product Management. Also ganz erstmal vordergründig mal was anderes, aber alles Jobs, wo ich sehr kreativ sein durfte. Dann und auch konnte. Und dann bei Kermi gab es einen Moment, der für mich etwas gezeigt hat. Und zwar, dass ich erst lustig werde, wenn es schwierig wird. Und da gab es einen, also Kermi ist Marktführer im Bereich Heizkörper und Duschkabinen gewesen damals, ist auch heute noch groß. Und wir waren auf der Messe und haben an die Kunden damals noch Disketten verteilt oder waren es schon CDs? Ich glaube, es waren vielleicht sogar noch Disketten mit einem Planungsprogramm für die Sanitär- und Heizungsbranche. Und auf diesen Disketten war ein Bug. Und das war ein Trojaner und der schaltete sich frei ungefähr am 3. Tag der Messe. Das heißt, viele Kunden hatten das noch gar nicht in ihre Rechner geschoben, aber ein paar schon und denen hat es komplett die Software und Hardware zerlegt. Und das war sozusagen, und wir haben die, ohne sie zu registrieren, an die Kunden wie Backschisch verteilt. Keiner wusste, wer diese Diskette mitgenommen hat. Und dann habe ich über Nacht mit einem sehr netten Kollegen, weil ich glaube, die zuständigen Leute waren gerade in Klausur, die durfte man gar nicht kontaktieren. Irgendwas war, jedenfalls haben wir über Nacht einen Brief geschrieben an die Kunden, haben dem Vorstand erklärt, was passiert ist. Und es hat mir so Spaß gemacht, dieses Problem zu lösen. Und ich habe gelernt, dass ich saugut schreiben kann. Ich habe dann auch bei Kermi die Kundenzeitschrift als Projekt übernommen und habe dann in meinem nächsten Job bei der Deutschen José Carreras Leukämie-Stiftung in München, da bin ich dann gewechselt, auch die Zeitschrift gemacht, die Webseite geschrieben und, habe dann ein eigenes großes Projekt angefangen, wo ich auch viel geschrieben habe. Das heißt, Schreiben ist ein Talent, was ich erkannt habe in einem Moment, wo es wirklich schwer war, nämlich in diesem Krisenmoment. Und auch das kann ich ja heute machen. Ich schreibe ja auch ganz viel. Und genau. Was war nochmal die Frage? Ich habe ADHS, ich vergesse manchmal den Ausgangspunkt.
Nee, das ist sehr interessant. Ich füge gleich vielleicht nochmal eine kleine Frage dazu. Du hast schon von Menschen gesprochen, die du dann begleiten, denen du auch helfen konntest, indem du für sie geschrieben hast, Vorträge organisiert hast. Gab es aber noch in deinem Netzwerk Leute, die dir geholfen haben, dein Unternehmen hochzuziehen? Hast du dich mit anderen Unternehmern auch ausgetauscht? Was hat dich so auf deiner Unternehmerreise geprägt?
Das tue ich jeden Tag seit 25 Jahren. Ich bin unablässig im Austausch mit Leuten, die auch Firmen haben, große, kleine. Ich rede ja jeden Tag mit 3, 4 verschiedenen Firmen, wenn die Saison jetzt wieder anfängt, weil die alle bei mir anrufen und ich führe sehr ungewöhnliche Gespräche oft mit denen. Und ich lerne unablässig und ich mache das jetzt nicht irgendwie nach Vorschrift, aber ich habe so dieses 1%, jeden Tag 1% besser im Kopf, ja. Und ich mache wirklich, ich schraube jeden Tag ein bisschen an meiner Firma. Wir haben jetzt auch ab 1.9. wieder einen tollen neuen Mitarbeiter und werden da jetzt eine neue Form der Zusammenarbeit ausprobieren. Und dann rufe ich natürlich in mein Netzwerk und sage, hör mal zu, ich habe eine neue Idee. Ich habe mitgekriegt, dass vor ein paar Jahren mal, dass du das auch so machst. Und dann habe ich mit dem befreundeten Geschäftsführer einen Call und der schickt mir seine Vertragsvorlagen und so weiter, damit ich in dem Punkt wieder weiterkomme. Und das mache ich an jedem Punkt, weil wenn ich eins kann, ist einschätzen, was ich selber kann, was ich selber machen möchte und wo andere besser sind. Und ich umgebe mich eigentlich ausschließlich mit Leuten, die in allem besser sind als ich. Die Summe der Genies, die in meiner Agentur sind, wenn du auf meiner Webseite mal schaust, Team Karin Burger, da sind lauter Hochkaräter. Und einer ist netter wie die andere, alles schätze, fachlich und menschlich. Und das ist das, was mich halt glücklich macht, ja, dass ich meine Zeit mit diesen Menschen verbringe. Und wir alle voneinander lernen die ganze Zeit. Jetzt haben wir wieder eine neue Gruppe gebildet, die fängt am 1.9. an, die heißt New Era of Speaking. Und haben uns hohe Ziele gesetzt, gemeinsam, und haben dazu jetzt eben auch eine neue Vertriebskraft eingestellt. Und wir werden einfach unseren Umsatz verdoppeln bis nächstes Jahr. Punkt.
Es ist natürlich ein absolutes Privileg, auch mit Menschen zusammenzuarbeiten, die man schätzt, die man menschlich schätzt, die man fachlich schätzt. Hast du auch Erlebnisse gehabt in deiner Karriere, auch mit deiner Company, aus denen du gelernt hast? Also Dinge, die vielleicht auch nicht so gut geklappt haben. Ich kann mir vorstellen, bei so vielen hunderten Vorträgen, da sind ja auch Dinge passiert. Also gibt es so Dinge, die du heute anders machen würdest?
Na klar, also nochmal, ich lerne jeden Tag und ich verändere eigentlich fast jeden Tag ein bisschen und ich verändere fast jedes Jahr wieder ein Geschäftsmodell. Ich habe wieder eine neue Idee, dann habe ich und auf der Reise kommen Menschen und gehen Menschen. Und die Fine Selection of Speakers, wie ich meine, sozusagen die Gruppe nenne, deren Management ich mache, weil das Geschäft ist ja, sagen wir mal, hat mehrere Teile und ein Teil ist, dass das Management von erfolgreichen Rednerinnen und Rednern übernehme, die sagen, ich habe einen Beruf, die sind herausragend, sonst wären sie nicht bei mir und ich möchte, dass du mein Rednergeschäft machst für mich und ich bin dann das eben die, die das alles übernimmt. Und zum einen kommen über die Leute Anfragen rein, viele, und zum anderen kommen natürlich auch offene Anfragen rein, wo ich berate und dann überlege, wer passt. Und da habe ich dann, ich sage, mein Handy mit 500 Handynummern drin, wo ich, und natürlich auch eine Datenbank, wo ich aus dem von mir kuratierten Pool zurückgreife und überlege, wer von den prominenten Wissenschaftlern, Journalisten, ich kenne ganz viele unterschiedliche Leute, passen denn zu dieser Fragestellung. Ja. Auf diesem Weg waren Redner auch in der Agentur, die dann nach ein paar Jahren gesagt haben, ach, ich mache jetzt gar nicht mehr so viel, ich kann das jetzt wieder alleine machen, oder die auch zu einer anderen Agentur wechseln wollten, weil die ein anderes Konzept haben und was weiß ich, eine andere Art, auch Kunden zu akquirieren und so weiter. Und da gab es in den 25 Jahren immer wieder Wechsel, klar, aber in den allermeisten Fällen im Guten. Also es gab ein, zwei Fälle, die in der Pandemie war es mal anstrengend. Da gab es ein paar Veränderungen, weil die Situation so anstrengend war für uns alle. Das erinnerst du noch. Aber im Großen und Ganzen kann ich sagen, also die Wegbegleiter, die ich hatte, die Zeit, die wir gemeinsam gelaufen sind, war immer schön. Und dann gibt es eben Momente, wo man es auch wieder beendet. Ja, und das ist schon auch mein Anspruch, dass ich versuche, das so zu machen, dass alle zufrieden sind.
Auf deiner Website kann man lesen, dass du von Keynotes eine gewisse Vorstellung, einen gewissen Anspruch natürlich auch hast. Es geht darum, ein Licht anzumachen in den Köpfen der Menschen. Und das Licht bleibt dann bestenfalls auch an. Das fand ich ein sehr schönes Bild.
Dankeschön.
Gerade in Zeiten, in denen auf LinkedIn viele so leichtfertig in ihrer Biografie schreiben, dass sie Speaker sind oder werden wollen oder was auch immer. Was macht den Unterschied aus? Was zeichnet eine erstklassige Keynote aus?
Also erstmal ist ja, es gibt keine wissenschaftliche Definition davon, aber the keynote ist ja, für mich ist es der Ton, wenn der Dirigent ein Orchester dirigiert, dann braucht er in sich den Ton für dieses Stück und dann hält er sich im also entweder sind Genies, aber es gibt eben auch welche, die halten sich die Stimmgabel hier hin und finden den Ton, den sie brauchen, um in dieses Stück einzutauschen, und das ist the keynote. Und wenn ich auf Veranstaltungen lese, es gibt 5 Keynotes, dann denke ich immer, das ist die eine, das ist der Vortrag an dem Tag, der ganzen Veranstaltung den Rahmen gibt oder den Abschluss in der Regel, ja. Also eine Keynote nach dem Mittagessen ist irgendwie unwahrscheinlich. Entweder ist es am Anfang oder am Ende. Und im allermeisten Fällen ist es eben die Auftakt-Keynote. Und Leute, die das wirklich beherrschen, die hohe Kunst der Rhetorik, die schaffen das, wirklich sie selbst zu bleiben auf der Bühne und überhaupt keine Show abzuziehen, obwohl sie unter Halbzahn sind, brillant, wo du denen an den Lippen hängst, ja. Und die was mitbringen, was das Publikum wirklich braucht. Und da spüre ich sofort, ob die einen Vortrag haben, der gut gemacht sein kann, den sie immer halten, oder ob sie wirklich überlegt haben, was bringe ich heute mit, was ihr brauchen könnt. Und das ist einfach eine der höchsten Künste. Das wissen wir alle. Wenn ein Vortrag gut gelingt, ist es ein Kunstwerk. Und ich kenne davon nicht so viele. Also die bei mir sind, natürlich alle, aber das ist wirklich eine hohe Kunst, ja. Und es ist noch nicht mal so, dass man perfekt sein muss. Du musst nicht fehlerfrei sprechen. Du darfst dich verhaspeln und so, aber diese innere Ruhe und die Kompetenz und auch die Relevanz, die du mitbringst und eben zeigst, dass du vorher sehr gut darüber nachgedacht hast, wer da vor dir sitzt, das ist für mich die hohe Kunst. Und dann kann ich auch einen Vortrag halten, der das Thema oder die Gedanken oder die Fragestellung des Tages oder der ganzen Veranstaltung bestimmt geradezu und die einen auch nicht mehr loslässt. Und ich sage ja, ein guter Vortrag schaltet das Licht im Kopf ein und es geht dann auch nicht wieder aus. Und der nächste Satz, den ich oft sage, ist, es ist eigentlich egal, was du auf der Bühne erzählst. Viel wichtiger ist die Frage, was erzählt dein Gast oder dein Zuhörer am nächsten Tag beim Frühstück seinem Partner oder seiner Partnerin oder dann jemanden, der ihm wichtig ist? Was ist am nächsten Morgen noch im Kopf und was ist einen Monat später noch im Kopf? Ja, das ist eigentlich entscheidend. Mhm. Und es ist schwer zu greifen. Man kann es kaum, die Frage kriege ich ja ganz oft gestellt, aber man kann es kaum wirklich perfekt definieren. Aber das, was ich jetzt gesagt habe, trifft es, glaube ich, ganz gut.
Ich habe bei dir gelesen, du hattest geschrieben, wir brauchen eigentlich nicht noch mehr Redner, wir brauchen Macher. Und darüber kann man dann reden, weil irgendwie habe ich manchmal auch den Eindruck, also Leute sehen das vielleicht als Chance für ihr Business, vielleicht auch, um ihre Eitelkeit zu bedienen. Aber es ist gar nicht immer die Story da, über die es sich zu sprechen lohnt. Und darüber würde ich mit dir auch mal gerne sprechen, über Storytelling. Mhm. Was ist dir da wichtig? Das geht ja auch in Bücher rein, in eine Gesamtkommunikation am Ende.
Also ich bin die Agentur hat. Ich bin nicht der Coach oder der Trainer für das Ausarbeiten von Vorträgen. Ich habe einen sehr guten Riecher, wenn Leute zu mir kommen, das tun sie oft. Ich mache ja auch etwas, das ich Agenturcoaching nenne, dass ein-, zweimal im Monat jemand einen Tag mit mir in München verbringt und ich vorab natürlich einen Fragebogen schicke oder, klingt so langweilig, ist es aber nicht, einfach ein Gerüst baue für diesen Tag oder für diesen halben Tag und dann überlegt man eben ganz genau, was ist denn das Kernthema, was dich bewegt? Und was ist für dich relevant? Ja. Und was hast du erlebt, dass du erzählen willst? Und warum willst du es erzählen? Und wem willst du es erzählen? Und kannst du es auch ganz unterschiedlichen Leuten erzählen? Und du hast vor allem was gesagt, das Wort Eitelkeit. Niemand will jemand auf der Bühne sehen, der eitel ist. Und das riechen die Leute sofort, ja? Und die Gefahr ist, wenn man es zu oft macht, dass man glatt wird beim Reden und dass man eben nicht mehr sein ganzes Herzblut mit reingibt. Und die ganz Guten, die erfinden sich auf jeder Bühne selbst neu. Die erzählen nichts zweimal gleich und sprechen wirklich mit dem Publikum und nicht aus sich heraus. Und es ist eben die Frage gar nicht so wichtig, über was willst du reden, sondern was braucht das Publikum? Und das muss ich mich jedes Mal, und wenn ich es 300 Mal gemacht habe, aufs Neue fragen, was kann ich, was habe ich erlebt, was denen da unten hilft? Und bei der Fragestellung, die man eben gemeinsam rausarbeitet vorher. Und dann gibt es auch noch was Wichtiges. Storytelling. Wir wissen alle, das ist ja nichts Neues, dass der Mensch gerne aus Geschichten lernt. Und dass Märchen und Geschichten seit Jahrtausenden dazu genutzt werden, Wissen weiterzugeben. Und deswegen ist es so eine super Technik. Wenn ich die aber auf eine Weise umsetze, dass man schon wieder riecht, dass das wieder Absicht ist und ich erzähle es jetzt damit, dann funktioniert es wieder nicht. Das muss wirklich aus einem rauskommen und die Dinge, die man selbst erlebt oder was ich zu Tode langweilig finde, wenn Leute kluge Zitate in ihre Keynotes einbauen, die aber nicht einordnen. Wenn du mir von dem Buch erzählst, dann ist nicht so in der Call to Action, kauf das Buch und lies, sondern ich will von dir hören in deinem Vortrag, was hat dich, Gabriel Rath, an diesem Buch so berührt, dass du tagelang an nichts anderes mehr denken wolltest, ja? Und das ist dann schon eine Story. Und dann kannst du anknüpfen an dein Thema und sagen, das war ein Buch über den Zufall. Und da hat mich ein Satz total bewegt. Und da geht's dann rein. Und da kann man dann tief reingehen, seine eigene Geschichte dazu erzählen und sagen, warum dich das so berührt hat. Und zack, wird ein Schuh draus. Und dann werden die Leute alle losrennen und dieses Buch kaufen, ja? Aber nicht, weil du sagst, und hier habe ich noch ein paar Buchtipps, das ist kein Vortrag und das ist auch keine Story. Und ich mag es überhaupt nicht, wenn Leute auf Geschichten von anderen Leuten zugreifen, weil wir haben alle selber genug erlebt. Und dann wird es halt authentisch, das berühmte Wort, was einem, wenn man sich damit beschäftigt, natürlich tausendfach begegnet, aber das ist immer wieder der Kern. Bleib bei dir, mach den Lack ab, erzähl das, was du erlebt hast, ja. Und erzähl es mir so, dass ich was draus lernen kann.
Und eben auch nicht, dass es perfekt sein muss. Ne? Da sind wir wieder bei dem herrlich Unperfekten eigentlich. Wir können uns ja auch gar nicht identifizieren mit Menschen, die so tun, als ob alles perfekt sei. Ne? Das gibt's ja auch. Dann Leute auf der Bühne, die den Vortrag fast auswendig können und alles glänzt. Und das ist ja dann langweilig. Ne? Es muss auch mal nicht nur in der Geschichte irgendwas passieren, wo man das Gefühl hat, okay, das ist auch nur ein Mensch, sondern es darf auch mal ein Hustler sein. Ne? Es, Es ist okay.
Natürlich. Und wenn die Bühne umfällt, dann lache ich und mache weiter. Und da hilft natürlich vor allem den Menschen, die Impro-Theater beherrschen oder zumindest sich da mal mit beschäftigt haben. Oder um jetzt einen Menschen zu zitieren, mit dem ich auch arbeite, eine Katrin Hansmeier, die den Menschen auf grandiose Weise erklärt, wie man Humor einsetzt im Alltag. Und das ist natürlich gerade in Momenten, wo was schief geht, wahnsinnig wichtig. Oder wo ich nicht mehr weiter weiß oder wo mir jemand blöd kommt, ja. Und auch als Vortragsrednerin darf ich auf der Bühne Mensch sein, Fehler machen. Und wenn der Tisch umfällt, dann lache ich und sage, Moment, ich habe gar nicht gewusst, dass ich hier heute auch noch als Hausmeisterin gebucht wurde. Und dann geht's weiter. Und das darf man. Oder wenn Störer im Saal sind, wenn du ein wichtiges Thema hast, kann es sein, vor allem wenn es offene Formate sind, dass da jemand hockt, der dich saublöd findet und anfängt, dich zu boykottieren. Und da gibt es ein schönes Beispiel von einem Freund auch aus der Szene, das ist der Frank Asmus. Ich weiß nicht, kennst du den Frank?
Mhm. Ja.
Kennst du seine Geschichte, wo er einen fürchterlichen Störer im Saal hatte und gar nicht mehr wusste erst, also man hätte gedacht, was mache ich jetzt? Und dann ist er ganz ruhig von der Bühne runter und hat sich einfach nur eben neben ihn hingestellt und hat ihn angeschaut. Und dann hat er aufgehört und hat sich mit ihm verbunden und hat ihm irgendeine Frage gestellt und ist zurück auf die Bühne. Und hat es so grandios gemeistert, dass das das eigentliche Erlebnis war. Deswegen.
Ja, dazu gehört auch eine gewisse Schlagfertigkeit, die man natürlich durch Erfahrung auch ein Stück weit bekommen kann. Aber man,
nicht schlagfertig.
Man kann es
ja auch
vielleicht nicht jedem
sowas
gegeben, oder?
Ich will keine schlagfertigen Leute. Ich will Leute, die Impro-Talent haben, weil schlagfertig, das
spontane
ist so ein Wort, was so oft verwendet wird. Aber Schlag ist ja immer Gegenschlag und eigentlich ist das kein schönes Wort. Mhm. Ja. Also ich möchte eigentlich lieber mit Leuten arbeiten, die eben Impro können, ja.
Lass uns nochmal auf Selbstwirksamkeit kommen. In diesem Podcast habe ich ja nun mit sehr, sehr vielen Menschen schon sprechen dürfen, die auf ihre Art selbstwirksam sind oder das auch für sich entdeckt haben. Ich erlebe aber trotzdem auch sehr viel in meinem Alltag außerhalb dieses New Work Podcasts, dass viele irgendwie auf der Suche sind oder das nicht so erleben. Hast du auch den Eindruck? Und wenn ja, was können wir denn tun, damit mehr Menschen auch in ihre Selbstwirksamkeit kommen? Vielleicht auch dann in der Arbeit.
Das hat sehr viel damit zu tun, sich selbst kennenzulernen und ein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass ich eigentlich nur glücklich sein kann, wenn ich das Gefühl habe, dass ich einen Beitrag an die Gesellschaft leiste, einen Beitrag an meine Gemeinschaft. Das geht bei unseren Kindern los, ja. Wenn du den Kindern alles abnimmst und denen nur Pseudojobs gibst, die eigentlich, das spüren die nämlich, wenn du immer nur sagst, räum deinen Teller ab, dann darfst du aufstehen. Dann ist das, wenn die ganz klein sind, noch ein Job, weil dann ist Teller tragen schon mal ganz schön kompliziert. Aber wenn die größer werden, dann merken die, dass das irgendwann nur noch so ein Erziehungsmove ist, aber nichts mit Wirksamkeit zu tun hat. Aber wenn du denen sagst, hör mal, magst du mir helfen, den Zaun abzuschleifen, wir streichen den morgen neu, dann ist das Kind im Handeln, das lernt was, das hilft mir, das zu machen und am Ende ist der Zaun schön gestrichen und wir haben 3 Tage gearbeitet und dann kann man ihm auch noch zeigen, was die Farbe gekostet hat. Das sieht man, muss 3-mal zum Baumarkt, weil die Farbe vielleicht falsch war und am Ende hat es was geleistet, ja, und fühlt sich gut. Das wird sich besser fühlen als 3 Tage was anderes, also irgendein, was weiß ich, eben nicht irgendwas zu tun. Und diese Selbstwirksamkeit, ich glaube, in einer Zeit, wo die Aufgaben der Weltgesellschaften so enorm geworden sind, dass wir alle immer wieder einknicken innerlich und sagen, oh Gott, wie soll denn das noch werden, ja? Ich meine, im Moment, ich habe Freunde in Spanien, die stehen gerade vor einer 100 Kilometer langen Feuerwand.
Ja.
Das ist von hier bis Landshut und darüber hinaus, fast bis Deggendorf, ja, von München. Und die Freundin hat große Schafherden, die sie in großen Ökoprojekten in Spanien eben einsetzt. Und die werden mit Transhumanz von einer Provinz in die andere gebracht, um das Unterholz in den Wäldern abzufressen, weil das ist das große Problem in Spanien, in den Gebieten, wo es sich nicht lohnt, Landwirtschaft zu betreiben, gibt es ganz viel Unterholz. Und das ist der Grund, warum es da gerade brennt, weil das fräst sich halt durch diese dünnen kleinen Äste und so weiter.
Ja.
Und die musste jetzt dieses ganze Projekt beenden und steht davor und sagt, ich bin müde. Und das ist jemand, der wirklich für diesen Planeten immer kämpft. Die haben eine große Stiftung. Und das jetzt mal nur als Beispiel, wie schaffst du es da noch weiterzumachen? Und ich glaube, dass das Thema Selbstwirksamkeit ein Kern ist auf dem Weg zum Glück. Und ich glaube, dass wir alle, die wir durch diese vielen, vielen Medien, die uns beprasseln, Möglichkeiten. Und gerade wenn man ein neugieriger Mensch ist und wie ich dauernd Dopaminhangel hat, sprich ADHS, ich bin ja super verführbar, ja. Für mich ist eine Stunde Scrollen auf Insta gar nichts und ich muss mich zwingen, aufzuhören, weil jeder Schubs wieder ein kleines Huhu macht, ja. Aber was hat das mit Selbstwirksamkeit zu tun? Gar nichts.
Es lenkt uns vielleicht sogar davon ab, habe ich den Eindruck. Komplett. Weil wenn wir ins Konsumieren kommen, dann sind wir ja nun wirklich nicht selbstwirksam, sondern dann lassen wir uns halt berieseln und
absolut.
Wenn wir es ausmachen, dann überlegen wir uns, was tue ich denn jetzt? Ne? Was mache ich denn jetzt? Ja. Wo gehe ich hin? Ne?
Absolut. Und nochmal, ich glaube, dass die sozusagen die Frage, bei welchem Tun bin ich glücklich und wo spüre ich selber, dass ich wirksam bin? Das ist eine der Kernfragen der Menschheit. Und wenn wir Kinder und Freunde um uns haben und Familienmitglieder und du merkst, dass jemand unglücklich wird oder es heißt ja ganz oft Burnout. Und ich glaube aber, dass es gibt verschiedene Gründe, warum jemand ausbrennt. Und die Hauptgründe bei vielen ist eben nicht, dass sie zu viel machen, sondern dass sie das Falsche machen und dass das eigene Motivationsfeuer, und ich meine, Leben ist Energie und Feuer ist Energie, ich nenne es mal so, braucht das richtige Holz. Und wenn du nicht Holz in dein Feuer schmeißt, wird es ausgehen und dann bist du ausgebrannt. Aber nicht, weil du zu viel gemacht hast, sondern weil du kein Holz mehr reingeschmissen hast. Und dann gibt es noch Leute wie mich, die wirklich zu viel machen. Und dann ist es kein Burnout, sondern ein Burn-Through. Dann ist es durchgeglüht. Also bei dem einen geht das Feuer aus, dann ist er ausgebrannt und bei dem anderen ist es durchgeglüht und dann ist auch kaputt. Und das ist natürlich heute so eine Aufgabe, wie finde ich da den Regler in mir? Und
wie machst du es?
Und
wie gelingt es dir?
Das muss jeder für sich finden.
Drückst du absichtlich auch auf Pause? Ich meine, du als Unternehmerin kannst natürlich von dem, was es zu tun gibt, immer arbeiten. Aber wie du schon sagst, man muss dann auch an seine Grenzen denken. Und schauen, wo tanke ich dann auch auf, ne? Wo lasse ich die Arbeit Arbeit sein?
Natürlich.
Das ist, glaube ich, schon eine Herausforderung, ne?
Fällt mir total schwer, weil ich das liebe, was ich tue. Und ich weiß schon in der Früh, sobald ich mein Handy ich kann Pläne machen, was ich will. Wenn ich mein Handy in die Hand nehme, dann bin ich verloren, weil da gibt es so viele tolle Sachen drin und dann gibt es E-Mails und dies und das. Ich habe jetzt zum Beispiel natürlich bewusst im Urlaub die E-Mails von meinem Handy runter und ich habe LinkedIn weg, weil LinkedIn ist für mich ein großer Pool der Freude, weil meine Timeline einfach so gut gefüttert ist mit dem, was mich interessiert, dass ich da könnte ich den ganzen Tag drin rumspielen. Ja, und ich liebe es ja auch zu reagieren und zu schreiben. Wer mich kennt, der weiß ja, dass ich die LinkedIn-Queen bin und ich muss mich aber dafür schützen. Und ich habe mein Handy jetzt, ich habe die Apps in Summe auf eine Stunde dezimiert am Tag und ja, man kann das knacken, tue ich aber dann nicht, weil das nervt, dann musst du dauernd auf mach weiter und so. Also ich schütze mich dadurch, könnte mir vorstellen, dass meine Familie jetzt laut lacht, aber ich versuche das einzudämmen und ich habe jetzt im Urlaub wirklich auch sehr reduziert und ich schaue nur noch einmal am Abend ganz klassisch und altbacken einmal Nachrichten im öffentlich-rechtlichen Fernsehen und kriege natürlich über die Kanäle auch einiges mit, aber ich bin nicht mehr wie früher am Morgen schon im Spiegel online und das mache ich alles nicht mehr. Und schütze mich auch durch zu viel. Ich will informiert sein, ich muss informiert sein. Ich kann auch nicht, wie das manche machen, sagen, ich will diese ganzen Nachrichten nicht mehr hören, weil ich berate die deutsche und die deutschsprachige Wirtschaft und auch darüber hinaus. Und deswegen muss ich natürlich wissen, was los ist. Ja, ich kann keinen Tag, wenn ich arbeite, uninformiert sein, weil wenn bei mir ein großer Pharmakonzern anruft, dann muss ich ja wissen, was los ist. Aber ja, diese Balance herzustellen zwischen nichts tun und auch mal blöd schauen und nicht schon wieder, wenn man alleine am Tisch sitzt und einen Kaffee trinkt, das Handy anmachen, sondern einfach mal da sitzen und einen Kaffee trinken, das mache ich immer mehr. Und ich bin ja ein Fan von Gamification. Also ich habe ein Haus mit verschiedenen Stockwerken und ich halte mich bei Laune durch kleine Spiele. Mal, mir wird schnell langweilig, zum Beispiel beim Hausarbeiten. Und wir haben den Wäschekorb im so ein Split-Level-Haus und das Treppenhaus ist offen. Und wenn ich von oben Wäsche habe, dann schmeiße ich die runter und wenn ich es im Korb treffe, kriege ich einen Punkt. Ja? Und dann freue ich mich. Und dann kriege ich ein bisschen Dopamin, dann geht es wieder weiter. Und seit 3 Wochen putze ich links meine Zähne. Das musst du mal ausprobieren. Aha. Das ist Meditation. Versuch mal mit der linken Hand deine Zähne ordentlich zu putzen. Beim ersten Mal kommt man sich vor, als wäre man bescheuert. Aber jetzt geht's schon. Nach 3 Wochen geht's schon besser. Ich putze dann rechts noch nach, weil es reicht noch nicht. Aber das sind so Sachen, das klingt jetzt albern, Ist es aber nicht.
Ich hatte mal jemanden zu Gast, der hat ein Institut für Veränderungskultur gegründet und der hatte auch den Tipp, putz dir mal mit der anderen Hand die Zähne, nimm mal einen anderen Weg zur Arbeit, versuch mal bewusst die Dinge anders anzugehen, trainier mal deinen Veränderungsmuskel, weil wir sind ganz ja in unseren genau. Routinen, ne? Wir sind auf unseren Straßen unbewusst unterwegs und wiederholen das immer wieder im Energiesparmodus, aber eigentlich tut es uns gut, es mal auch nur so die ganz kleinen Sachen im Alltag einfach mal ein bisschen anders zu machen, um mal ein bisschen die Perspektive zu verändern. Was lernst du gerade?
Also erstmal habe ich im Buch im Urlaub drei Bücher gelesen. Ich bin im Moment sehr interessiert an dem Thema Epigenetik. Das hat wieder mal einen Auslöser, Serendipity, ja. Meine Caro Matzko, die Moderatorin und Journalistin hier aus München, hat ein neues Buch geschrieben, was am 2. Oktober rauskommt. Das heißt Alte Wut. Und ich durfte es vorher schon lesen, weil ich ja ihre Managerin bin und wissen muss, was sie macht. Und da geht es um ihre Familiengeschichte. Ihr Vater ist als Kind also vertrieben worden aus dem Osten und hat eine schwere Geschichte. Und das macht sie in dem Buch auch offen, ist heute AfD-Mitglied. Und diese Geschichte ist hochinteressant, wenn man sich mit Familiengeschichte beschäftigt. Und ich hatte im Urlaub daraufhin, wenn ich sage zufällig, aber irgendwie ist das gerade mein Interessencluster, drei Bücher dabei, die ich auch geschafft habe, war ich ganz stolz. Das erste ist das Buch Vom Unsinn des Lebens von dem großen Werbemann Amir Kassai. Aha. Der Amir war Chef einer der größten Werbeagenturen der Welt in New York und war aber als Kind Kindersoldat im Iran. Und dessen Geschichte ist natürlich unglaublich. Empfohlen hat es mir Jürgen Diesel, der Chef, der Programmchef vom Ullstein Verlag, mit dem ich auch inzwischen kann ich sagen, befreundet bin. Und wenn der Jürgen mir Bücher schickt, lese ich die eigentlich immer.
Der war ja hier auch schon zu Gast übrigens, der Amir. Ich gucke gerade parallel in Folge 204.
Der Amir Kassai?
Ja, in Folge 234 war er hier. Also wer da nochmal reinhören mag.
Ja, siehste, wusste ich gar nicht. Na schau mal, wie sich die Dinge clustern.
Ja, spannende Story.
Das zweite Buch, ja, na unglaublich, kann man gar nicht. Also es ist heartbreaking. Und das zweite und aber auch natürlich beeindruckend. Und dann, weißt du, und dann telefoniere ich mit ihm und dann habe ich ihn angerufen und gesagt, du, ich muss mit dir über dein Buch reden und das ist mein Leben und ich liebe das, weil ich ja durch diese Agentur einfach die Möglichkeit habe, eigentlich jeden anzurufen.
Ja.
Ja, vor kurzem habe ich mit Robert Habeck telefoniert. Es war toll. Ich finde den super, ja. Und habe heute eine SMS mit ihm ausgetauscht, weil wir einen gemeinsamen Bekannten haben, der jetzt wieder gesund ist. Und das habe ich ihm kurz geschrieben. Da kriege ich ein Hallo, das freut mich. Und das sind so Kleinigkeiten, die mich wahnsinnig glücklich machen. Mhm. Einfach mit so herausragenden Köpfen zu sein. Das zweite Buch zu dem Thema, was ich wirklich empfehlen kann, ist Hannah und ihre Töchter. Mhm. Wir waren ja in Schweden und ich verbinde gern mein Innen mit dem Außen und habe dann ein Buch gesucht, was eben in Schweden spielt, weil wir da in Stockholm waren. Und es ist die Geschichte von drei Generationen Frauen, beginnend Ende des 19. Jahrhunderts bis heute. Drei, also Oma, Tochter, Enkelin. Und das war super, vor allem in diesem Kontext, in dem ich war. Es hat mir total Spaß gemacht. Und das dritte Buch, was ich gelesen habe, ich habe es gerade fertig gelesen, aber jetzt habe ich einen Blackout. Red mal weiter.
Ja, vielleicht fällt es ja auch gleich noch ein. Was mich noch interessieren würde, von wem und wie lässt du dich inspirieren? Du hast schon gesagt, du möchtest jeden Tag auch 1% besser werden. Du veränderst dich gerne, entwickelst dich weiter, probierst businessseitig Dinge aus. Da ist ja Inspiration auch sehr wichtig. Also, dass man Impulse sieht und aufnimmt.
Naja, mein Leben besteht aus Inspiration. Ich bin mit diesen unglaublich talentierten Leuten jeden Tag zusammen. Telefonier mit einem Bert Helbig und du kannst 3 Stunden darüber nachdenken. Wir machen ein Format, das heißt Lunch and Learn. Wir hatten jetzt 45 Ausgaben schon, wo wir jedes Mal einen anderen Gast haben. Und ich schreibe ja, ich überlege mir, wen lade ich ein, so wie du auch. Mhm. Ja. Und dann lese ich, was sie machen oder ich kenne sie gut und dann überlegen wir uns, was wir machen. Und jedes Mal lerne ich kann gar nicht anders. Mein ganzes Leben besteht daraus, dass ich den ganzen Tag neue Puzzlestückchen sammle und in mein inneres Puzzle einbaue. Ja. Und manchmal gibt es Teile, da wusste ich noch gar nicht, dass wir die suchen. Ja. Aber mein ganzes Leben besteht daraus zu lernen, unablässig jeden Tag. Ich schwör's, es ist kein Tag, wo ich nicht irgendwo denke, boah, das ist ja toll oder das ist ja Wahnsinn. Und ich muss mich eher davor hüten, zu viele Ideen zu haben, weil da habe ich wirklich genug davon. Und ja.
Kannst du dir einen Ruhestand vorstellen?
Nein. Ich kann es nur erzählen. Meine Mutter ist Jahrgang 7 und die wird 88 und die hat sich mit 84 nochmal selbstständig gemacht.
Wow.
Einer meiner besten Freunde, der Hans-Gerd Neglein, großer Mann, früher bei Siemens, der hat jetzt seinen 98. Geburtstag und jetzt hat mir seine Frau, die mit 70 deutlich jünger ist als er und auch noch voll dabei ist mit ihrer Stiftung. Das sind die Spanier, von denen ich erzählt habe, die, wen das interessiert, Fundación Monte Mediterraneo, ganz tolle Projekte machen die. Und jetzt hat sie mir gesagt, ja, das fand ich sehr nett am Telefon, der Hans-Gerd macht die Buchhaltung jetzt nicht mehr. Und ich meine, der war mal Big Boss bei Siemens, aber der hat halt bis zum Schluss in der Stiftung das Rechnungswesen mitgemacht. Und jetzt hat sie gesagt, ja, jetzt mit 98 hat er aufgehört. Und jetzt macht sie es halt auch noch und sagt, jetzt hängt ein bisschen viel an ihr. Aber so ein Mensch bin ich halt auch, deswegen habe ich solche Freunde. Ja, ich kann mir überhaupt in Ruhestand, was soll denn das sein? Also ich liebe ja, was ich tue. Ich habe auch jetzt hier heute nicht das Gefühl, dass ich arbeite. Überhaupt nicht, ja. Deswegen nein, Ruhestand. Ich wüsste nicht, was das ist, ehrlich gesagt.
Was ist denn Arbeit für dich?
Sachen, die mich anstrengen und gelinde gesagt meinen Dopaminmangel nicht ausgleichen. Ja, wenn du ADHS hast, hast du ja chronisch Dopaminmangel. Deswegen sind wir so leicht ablenkbar und deswegen werden wir so schnell gelangweilt. Und wenn man sagt, Kinder mit ADHS, die können sich nicht konzentrieren, das stimmt überhaupt nicht, weil wenn du denen was gibst, was interessant ist, dann können die stundenlang dabei bleiben. Ja. Wir werden nur sehr schnell gelangweilt, weil, ja, ist so. Und alles, was für mich, also Excel sind für mich Gitterstäbe, die geben manchen Leuten Sicherheit. Ich kriege das Gefühl, ich bin hinter Gittern. Alles, was Buchhaltung ist oder Steuer oder GmbH-Kram und so, da bin ich heilfroh, dass ich eine tolle Mitarbeiterin habe, die genau das gerne macht. Das ist für mich Arbeit. Oder was ist denn für mich Arbeit? Ich mache eigentlich alles gern. Ich hänge sogar gern Wäsche auf. Ich bin so. Ich mache eigentlich alles gern. Und wenn ich scheiß Buchhaltung machen muss, dann sage ich, okay, Gamification, ich breite mich daheim auf meinem großen, schönen Esstisch aus und mache laut Musik an und sage, so, in 2 Stunden ist fertig und dann feiere ich mich, dass ich es gemacht habe. Also tatsächlich bin ich ein Mensch, der alles gerne macht. Es ist wirklich so.
Hast du einen Produktivitätshack, den du mit uns teilen kannst? Gibt es ja so die verschiedensten Methoden. Ja. Einige machen morgens die schwerste Aufgabe zuerst, Eat the Frog, andere haben sich Listen überlegt, Getting Things Done. Es gibt ja extrem viel, das interessiert mich auch immer. Du scheinst auch sehr viel zu schaffen. Wie gelingt es dir?
Also durch viel Trial and Error. Erstens habe ich irgendwann aufgehört, noch mehr Apps zu suchen, die mich steuern. Ich habe ganz einfach hier ein Buch und da schreibe ich alles rein. Ja. Und wenn es fertig ist, streiche ich es durch. Und mit jedem Haken kriege ich wieder einen kleinen Tick ins Hirn und freue mich. Ja. Ha, gemacht, gemacht, gemacht. Ja. Und wenn die Seite fertig ist, streiche ich sie wollüstig durch und freue mich, dass es weg ist. Das ist mal das eine. Also nicht mehr 1000 Quellen, wo Memos und Kalender und so. Nein, es gibt hier ein Buch, wo alles drinsteht. Und dann gibt es einen Kalender hier natürlich im Rechner, wo alle Kalender zusammenlaufen, wo ich einen Überblick habe. Ich habe alle Geräte synchronisiert. Das heißt, ich habe auch nicht mehr das Gefühl, dass mir was weglaufen kann. Das ist mal das eine. Ich delegiere, was ich selber nicht gerne mache. Das ist mir auch nicht immer gelungen. Ich habe schon viele, auch in 25 Jahren natürlich unterschiedliche Teams geleitet, mal größer, mal kleiner, auch das rauszufinden, wirklich auch bei sich zu bleiben und sich nicht zu verbiegen. Und kleine Hacks. Also, es gibt eine Sache, die mich wirklich seit 15, 20 Jahren krass entlastet. Und zwar ist es die Empty Inbox am Abend. Mhm. Es gibt ein Buch von einem ganz tollen amerikanischen Professor, der heißt Randy Pausch. Der Randy ist mit Anfang 40 an Speicheldrüsenkrebs gestorben und hat vorher noch einen Vortrag gehalten, den du gerne in die Shownotes tun kannst. Der heißt The Last Lecture. Viele kennen den. Der ist millionenfach geklickt worden. Und der hat einen zweiten Vortrag, den kennen nicht so viele, der geht über Zeitmanagement. Mhm. Und ich habe das zu einer Zeit gehört und gelesen, das ist jetzt, warte mal, da war der zweite Sohn gerade auf, der ist 15 Jahre her bestimmt. Und der Vortrag über Zeitmanagement von Randy Pausch hat damals schon, wo wir noch nicht so zugeschissen wurden von allen Kanälen, gesagt, Empty Mailbox. Er räumt seinen Posteingang so auf, dass am Abend nicht, also eigentlich muss er leer sein. Meine Regel heißt, er darf nicht mehr unter dem Bildschirmrand rausragen. Mhm. Es muss wegsortiert werden, Aufgaben gelegt werden, überlegt werden, wann mache ich was. Das ist eine Regel, Empty Mailbox, machen auch alle meine Mitarbeiter weitgehend. Und das ist mal ein Wochenende Arbeit, weil ich hatte damals 10.000 Mails im Posteingang. Ich habe dann wirklich gelöscht und aufgeräumt, tagelang. Ja. Das macht mir dann auch Spaß. Ja, weg, 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 weg. Das ist das eine.
Da spürt man auch Selbstwirksamkeit, wenn man aufräumt. Das kenne ich,
total.
Kenn ich auch.
Ich räume total gern auf. Ich habe gerade wieder ein neues Spiel. Ich verschenke oder schmeiße jeden Tag eine Sache weg aus meinem Haus. Ja. Wir haben so viel Scheiß. Und ich gehe jetzt jeden Tag durchs Haus und sage, brauche ich dich noch? Verschenke ich dich oder muss ich dich wegtun? Ja, und meistens verschenke ich sie oder wir haben vorne an den Mülltonnen bei uns so ein Brett, wo die Leute Sachen hinlegen, die sie nicht mehr haben wollen. Und dann nimmt sie jemand anders mit. Da kommen viele Leute vorbei. Das dauert oft keine halbe Stunde. Und das habe ich jetzt zum Beispiel auch. Also get rid of shit ist auch ein Lifehack. Geh durch jeden Morgen durch dein Haus. Ja, weiß ich nicht. Mann, ich habe ein Ritual. Ich gehe morgens durch den Garten. Wir haben einen Hund und schaue, ob der irgendwo hingemacht hat. Und wenn ich es finde, freue ich mich. Und dann tue ich es in ein Tütchen und lege es an die Tür. Und dann gehe ich jetzt immer einmal rum und suche irgendwas, was ich nicht wirklich nicht mehr brauche. Und dann gehe ich mit dem Tütchen und diesem Drum vorne zum Müll und lege das da hin. Und dann habe ich schon was geschafft. Und das sind so kleine Karin-Hacks.
Solange du nicht das Tütchen in die Geschenkablage legst, ist ja alles gut.
Ja, genau. Das, das mache ich natürlich nicht.
Sehr schön. Schauen wir nochmal zum Abschluss in die Zukunft. Du hast schon ein bisschen was erzählt, was geplant ist. Ein neues Buch wird es geben. Angenommen, wir würden in 5 Jahren reden. Ich hoffe, so lange wird es nicht dauern. Aber worüber würden wir reden? Was hast du dann gerissen bis dahin?
Naja, vor 5 Jahren war die Pandemie. Wenn die Welt sich weiterdreht, meinst du, in der wir alle noch leben?
Davon gehe ich mal aus.
Ich bin tatsächlich ein Mensch, der sagt, immer noch, ich bin jetzt 56, Jura, wir leben noch, weil mein Nikola ist schon tot, der war 52. Und wenn wir in 5 Jahren beide noch gesund und munter sind, was wir alle hoffen, über was reden wir dann? Ah, ich hoffe, wir reden über die tolle neue Präsidentin in den USA. Also ich bin so froh,
die Präsidentin
genau,
vielleicht.
Wenn ich dann mit dir darüber spreche, wie froh wir sind, dass da Amerika nochmal geschafft hat, die Wende hinzukriegen. Dann werden wir über eine wunderbare deutsche Bundesregierung sprechen und die AfD wird da bis dahin verboten sein. Da bin ich dann auch schon ganz froh. Das sind mal die weltpolitischen Themen, die ich mir wünsche für dich und mich.
Ja.
Ich hoffe, du.
Ich
kannst damit
würde das
anfangen.
Auch so gerne erleben, ja.
Dann feiern wir, dass die Ukraine wirklich wieder Reiseland geworden ist, weil da ist es wunderschön. Und vielleicht erzählen wir uns beide von einer tollen Reise durch die Ukraine, die schon wieder dabei ist, sich aufzubauen. Da möchte ich auch gerne mit dir drüber sprechen. Ich möchte darüber sprechen, dass die Wirtschaftsministerinnen und Finanzministerinnen bis dahin den Fokus auf unseren Planeten setzen. Und wir beide feiern, dass sie das langsam tun und dass die Pläne jetzt nicht nur Blabla sind, wirklich gemacht werden, etc. Also ich habe da schon noch einige Themen, die ich mit dir besprechen möchte in 5 Jahren.
Und vielleicht reden wir auch über noch ein Kinderbuch, das du dann geschrieben hast?
Ja, das war viel Arbeit. Also die Werbehexen, die Kinder, die es lesen, sagen, wann kommt der zweite Teil? Das Buch gibt es jetzt seit 7 Jahren in der zweiten Auflage und heute, wie gesagt, habe ich wieder ein Interview gegeben. Das war nicht die ganze Zeit so, aber ich habe vor 2 Jahren 10.000 Kindern an ungefähr 20 Grundschulen vorgelesen und alle haben immer, wenn sie das lesen, gesagt, wie geht's denn weiter?
Ja.
Und das ist durchaus auf der Lebensliste, aber ich weiß, wie viel Energie das zieht. Deswegen werde ich das machen, wenn alle Kinder komplett aus dem Haus sind und das dauert noch ein bisschen.
Vielleicht werden wir dann in einigen Jahren auch KI-generierte Kinderbücher sehen. Wahrscheinlich, ne?
Ja, von der KI heißt ja Karins Intelligenz. Das hast du schon. Also
stimmt. Klar, sehr schön, Karin.
Wenn ich ein Buch schreibe, schreibe ich selber.
Sehr schön, dass du da warst. Ich danke dir, dass du uns mal mitgenommen hast in deine Welt, in dein Wirken. Ja, wir haben heute auch über Selbstwirksamkeit viel gesprochen. Wer noch Fragen hat, wendet euch an die Karin. Wir tun natürlich alles in die Shownotes, die Website, LinkedIn. Da gibt's auch immer regelmäßig neue Stories. Ist viel in Bewegung. Danke dir für deine Zeit und dir weiterhin viel Erfolg und alles Gute, bleib gesund.
Ja, danke, Gabriel. Und wir sind ja Namensvetter. Ich bin ja eine gebürtige Rat, deswegen habe ich dich ja allein deswegen schon dauernd auf dem Schirm, weil du ja so heißt wie meine Vorfahren.
Ich hatte auch schon mal einen Tim Rat und seinen Vater hier im Podcast. Die haben eine Marketingagentur. So schrecklich viele Rats gibt es ja nicht, aber manchmal laufen sie einem dann über den Weg. Manchmal liegt das Rad auch in der Vergangenheit dann wie bei dir, aber ja.
Naja, aber es ist ja in meinen Genen, ja. Also ich bin schon eine Rat und ich bin gerne eine Rat. Insofern, lieber Herr Rat, ich danke dir sehr und auf bald.
Danke auch.
Und ich freue mich, wenn wir
bis
uns mal
bald
in echt kennenlernen.
Das machen wir. Schöne Grüße nach München, ne? Mach's gut.
Ciao.